ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Caroline Vogt. Seit einiger Zeit geistert der Ausdruck gesellschaftlicher Zusammenhalt verstärkt durch Politik und Medien. Allein im aktuellen Koalitionsvertrag von Union und SPD taucht der Zusammenhalt 19 Mal auf. Wenig überraschend stehen wir als Gesellschaft doch vor einigen Herausforderungen mit Spaltungspotenzial. Sei es der Umgang mit der Klimakrise, seien es Fragen von Gerechtigkeit oder ganz simpel die Angst vor Krieg. Der aktuelle Bericht des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt zeigt, wie unterschiedlich die Deutschen auf die aktuelle Klimapolitik und die Zukunft schauen. Der Bericht, gerade ganz frisch erschienen, macht deutlich, dass uns die sozial-ökologische Transformation herausfordert, und zwar materiell und emotional. Wie wir den Wandel gestalten können, ohne als Gesellschaft auseinanderzudriften, darüber spreche ich jetzt mit der Politökonomin und Transformationsforscherin Maja Göpel. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch sehr herzlich.
Frau Göpel, wie verstehen Sie das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und was hat Sie in Bezug auf selbigen zuletzt vielleicht positiv gestimmt?
Also in der Nachhaltigkeitsforschung sprechen wir immer von Transformation als einem Gemeinschaftswerk, weil wir genau wissen, dass viele unterschiedliche Akteure, die unterschiedliche Hebel in der Hand hat, mitwirken müssen. Also die Politik muss die Rahmenbedingungen verändern, die Wirtschaft neue Angebote schaffen, die Konsumentinnen, die auch nachfragen und die Medien so darüber schreiben, dass wir insgesamt in die Verbreitung finden. Und dafür müssen die Ökonomen bereit sein, auch so zu kalkulieren, dass man die wahren Kosten des Nichthandelns und des Handelns gut abschätzen kann. Wir sehen also, es gibt unterschiedliche Beiträge und die gut zusammenzubringen, das ist eigentlich so das Fingerspitzengefühl einer gelingenden Transformation. Wo ich das zuletzt gesehen habe, ich habe das Gefühl, das ist vor allem regional oder sogar kommunal. Also wir haben in einigen Städten wirklich tolle Beispiele, weil Menschen dort ihre Lebensrealität schneller verändert sehen, und zwar in einem positiven Sinne. Also als letztes wurde sehr viel gefeiert Paris, weil Anne Hidalgo als Bürgermeisterin das durchgehalten hat, zu sagen, ich habe eine Vision einer 15-Minuten-Stadt und ich möchte die Infrastruktur hier so anordnen, dass Menschen im Alltag alle ihre Besorgungen in 15 Minuten machen können, und zwar ohne, dass sie ein Auto dafür brauchen. Und dafür geht der Stau zurück und dafür brauche ich aber auch andere Plätze und Verkehrsführung und Priorisierung von Fortbewegungsmitteln. Und das zeigt sich relativ schnell in einer Alltagserfahrung. Kopenhagen, Tokio, Liechtenstein. Also wir haben viele so Beispiele, wo Städte eigentlich das am besten geschafft haben, diese Transformation für Menschen auch vorteilhaft spürbar zu machen.
Ich höre da einen gewissen Optimismus raus, dass wir trotz der Krisen jetzt auch irgendwie doch noch vorankommen. Habe ich das richtig verstanden?
Also ich glaube, was total wichtig ist, ist momentan so ein bisschen zu beobachten, wer sehr gerne erzählt, dass das jetzt alles vorbei ist und dass wir das jetzt vergessen können, weil das sind potenziell diejenigen, die von Anfang an keine Lust drauf hatten, um es mal salopp zu formulieren, weil eben ihre Geschäftsmodelle damit sehr unter Druck geraten. Also die fossile Energielobby ist sehr aktiv unterwegs. Also das höre ich auch deutlich von den Kolleginnen und Kollegen aus Brüssel, auch Exxon wieder ganz mit vorne dabei, die ja schon 74 ihre eigenen Klimaberechnungen lieber in die Schublade gesteckt haben und gesagt haben, wir streuen mal ganz viel Zweifel an dieser wissenschaftlichen Grundlage, anstatt lieber schnell zu handeln. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es eben hochpolitisch geworden ist, weil 2020, 2021 so das Gefühl war, das ist jetzt die Zukunftsdefinition, da geht es jetzt hin. Vielleicht ein bisschen schneller oder langsamer, aber man war sich einig darüber, dass mit der Dekarbonisierung und mit dem nachhaltigen Wirtschaften, das ist die Zukunft. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir da sehr viel mehr Gegenwind erleben, aber bei denjenigen, die das verstanden haben, dass es ja eine Realitätsveränderung ist, der das ein bisschen egal ist, ob ich das jetzt politisch opportun finde oder Lust drauf habe oder es mich kurzfristig anstrengt, die sind weiter dabei. Die sind nur momentan nicht im Diskurs ausreichend zu hören.
Und genau da setzen wir jetzt gemeinsam an. Es gibt nämlich gerade druckfrisch eine soziologische Untersuchung, den sogenannten zweiten Zusammenhaltsbericht des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das Institut gibt es seit 2020, es ist gefördert vom Bund, weil man eben evidenzbasiert mal rausfinden wollte, wie steht es denn um die deutsche Gesellschaft und den Klebstoff in der Gesellschaft. Und diesmal haben sich die Forschenden das Thema Klima vorgenommen, haben 7000 Menschen repräsentativ befragt zu ihren Einstellungen zu Klimawandel, Klimaschutz, Klimapolitik. Und da hat man dann 5 Klimaeinstellungstypen ausgemacht. Wir haben jeweils 18% der Befragten, die sich als sogenannte Entschlossene oder Besorgte eingeordnet haben, mit einem sehr hohen bzw. hohen Klimabewusstsein. Die größte Gruppe mit 31% sind die Zustimmenden. Und diese drei Gruppen machen zusammen mehr als 2/3 der Bevölkerung aus. Die sagen, wir müssen einfach mehr machen beim Klimaschutz. Dann gibt es noch die Gruppe der Indifferenten, das sind 25% der Befragten, und die Ablehnenden, die kleinste Gruppe mit 8%. Ja, das ist der Befund, der aktuelle. Das sind natürlich Idealtypen. Niemand hat zu 100% eine bestimmte Einstellung. Aber Frau Göpel, was sagt das jetzt über unsere Gesellschaft aus? Und vor allem, was machen wir mit den Indifferenten und den Ablehnenden? Die sind nicht in der Mehrheit, aber wir können sie auch nicht einfach ignorieren, oder?
Nein, also ganz wichtig ist ja die Botschaft, dass wirklich nur 8% überhaupt sagen, ich bin gegen Klimaschutz. Und das nächste ist ja viel deutlicher in der Öffentlichkeit zu machen, dass eben 60% durchaus mehr wollen. Also das ist ja die Botschaft, die da drin steckt. Nicht nur mit dem, was wir jetzt tun, sondern mehr Klimaschutz für richtig halten. Und das wäre ja schon eine ganz, ganz zentrale Aussage, weil wir sehr stark Herdentiere sind. Also Menschen wollen gerne zur Mehrheit gehören, dann fällt es ihnen leichter, außer sie können sich so als eine Avantgarde absetzen. Aber vielen fällt es leichter, Veränderungen mitzutragen, wenn sie das Gefühl haben, ah ja, das machen wir jetzt. Und da ziehen ausreichend Menschen mit, damit auch mein Beitrag in der Summe mit den anderen Beiträgen der anderen ein Problem in den Griff bekommen kann. Ist ja auch total gesund zu sagen, wie weit kann ich wirklich gehen und mich verändern, wenn alle anderen dort stehen bleiben, wo sie vorher waren, dann kriegen wir das Problem nicht in den Griff und ich bin die Einzige, die sich einschränkt, weil die aktuellen Rahmenbedingungen ja bedeuten, dass wir bestimmte Gewohnheiten dann ändern. Und das wäre erstmal die ganz wichtige Botschaft. Aber es ist ja auch die Frage, warum ist der Klimaschutz auf einmal das einzige Politikfeld, wo wir mit 100%igem Konsens agieren sollten? In anderen Fragen sagen wir ja, eine Demokratie zeichnet sich genau dadurch aus, dass sie mit Mehrheiten agiert und Minderheiten schützt. Und das ist ja eigentlich ein Auftrag aus dieser Studie, der da hervorgeht, für Klimaschutz und zwar mehr.
Sie beschreiben das ja auch in einem Ihrer Bücher, dass es so eine Art, ich sage jetzt mal, sozialen, gesellschaftlichen Kipppunkt gibt. Wenn sich Teile bewegen, dann kommt was nach. Können Sie das noch mal ein bisschen näher beschreiben, wie das funktioniert?
Ja, der Fachbegriff dahinter ist pluralistische Ignoranz. Also, dass wir uns wenig motiviert fühlen, Dinge zu tun, wenn wir eben nicht davon ausgehen, dass ausreichend andere Menschen sich ähnlich bewegt fühlen. Und je weniger wir jetzt in der Debatte darüber sprechen, dass Klimaschutz weiter ein wichtiges Thema ist, dann gehe ich immer stärker davon aus, dass das tatsächlich so ist. Und dann fange ich immer stärker an, es ist wie so eine Hemmspirale, mein eigenes Engagement in Frage zu stellen, weil, wie gesagt, ich nicht das Gefühl habe, wir machen ausreichend. Dann ist die Wirkung zur Zielerreichung nicht mehr gegeben. Und ich möchte mich dann vielleicht auch nicht verändern, wenn alle anderen weiter dem alten Lebensstil frönen. Also das ist so genau dieses Gruppenorientierte. Und die Magic Number, also ab wo das wirklich interessant wird, ist genau diese Mehrheitsfrage. Und wir haben in den Umfragen ganz häufig das Ergebnis, dass gerade bei Klimapolitik eingeschätzt wird, dass ungefähr 30% sie noch unterstützen würden. Und dann bin ich in der Minderheit. Selbst wenn ich so denke. Mhm. Aber befragt individuell, wie jetzt in dieser Studie klassisch auch wieder, sind es eigentlich 60%, die sagen, wir brauchen da noch mehr. Und das heißt, dieses ehrliche und gute Hingucken, was die Menschen wirklich wollen, anstatt den Narrativen im Diskurs, die auch sehr stark von denen, die nicht wollen, geprägt werden, ist immer eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und das sehen wir nicht nur in diesem Politikbereich, aber da ganz besonders. Weil die Mehrheit, wo ich denke, so die ist, ist eben motivierend für mich.
Gleichwohl ist es so, es gibt einen gewissen Druck, wir stehen auch unter Zeitdruck zu Wandlung, Veränderung, Transformation und das bringt natürlich Unsicherheiten mit sich. Viele Menschen empfinden das tatsächlich als Bedrohung, beispielsweise ihres sozialen und ökonomischen Status. Das ist hier im Osten besonders ausgeprägt, das ist auch ein Ergebnis dieser Studie. Wie viel Zumutung verträgt eine Gesellschaft, wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaanpassung geht?
Also die Dosierung ist immer total wichtig bei allen Veränderungsprozessen. Und da gibt es irgendwann auch so einen Moment von zu doll und zu schnell. Ob der jetzt bei der Klimatransformation eingetreten wäre, wenn nicht diese ganzen externen Schocks mit der Corona-Pandemie oder dem Angriffskrieg und dann der daraus resultierenden Inflation und so weiter tatsächlich erfolgt wäre oder wenn man den Eindruck gehabt hätte, ich sehe den Pfad der Veränderung klarer, ich habe eine Idee davon, wann es für mich sich lohnt, eine Heizung auszuwechseln. Wir machen das langsam mit den Umstellungsprozessen und verbindlich und verlässlich auch im Sinne von neuen Jobs und Geschäftsmodellen, einer starken Wirtschaft, die in einer Industrie des 21. Jahrhunderts mitspielen kann und auch tatsächlich Technologieführerschaft wieder anstrebt. Das waren ja alles Bestandteile, die da durchaus mit aufgezeigt wurden als positive Nebeneffekte einer Klimatransformation, wenn man so will. Die sind ja komplett im Grunde genommen aus der Aufmerksamkeit gerutscht, weil natürlicherweise Menschen das, was direkt bei dem Alltag ankommt, erstmal priorisieren und eine Sorge darüber, zum Beispiel, ob wir noch Frieden haben werden oder nicht. Ja, die kann dann so etwas eher schwer Sehbares wie den Klimawandel, das ist ja für uns sehr unsichtbar, in den Hintergrund drängen. Aber das Zentrale ist, wie rede ich darüber? Und sage ich, dass das jetzt eine Unverschämtheit ist oder dass das jemand dir aufoktroyieren will? Und da waren ja auch die Geschichtserzählungen, die wir in einigen Zeitungen mitgenommen haben, aber natürlich auch expressiv von populistischen Parteien bis hin zu Habeck würde die Heizung aus dem Keller reißen und solche Dinge. Da ist ja auch viel behauptet worden, was angeblich die Konsequenzen seien und wie unverschämt es ist, der Bevölkerung überhaupt etwas zuzumuten. Dass natürlich auch so eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung bestätigt, dass eigentlich die Politik nur den Job hätte, dir wie so eine Lieferando-Vertragsverhältnis dafür zu sorgen, dass bei dir alles so weiterläuft wie vorher. Das hat mit der Art, wie es versprochen wurde, auch zu tun. Auch Olaf Scholz hat ja noch zu Beginn gesagt, also die Transformation wird eigentlich kaum jemanden groß herausfordern in den Alltagssituationen. Das ist natürlich genau ein Stück weit fahrlässig, weil wenn wir dann merken, was die Veränderung tatsächlich mit sich bringt, dann ist sie nicht einfach so, sondern das sind da Baustellen und ich soll Gewohnheiten verändern und wir werden Preisstrukturen verändern und so weiter. Und deshalb ist dieses reine Wein einschenken, wo es eigentlich hingeht und wie dieser Übergangsprozess aussieht, aber vor allem auch, warum er sich lohnt und was mittelfristig auch an Besserungen eintritt, total relevant. Und das ist im parteipolitischen Gemetzel ganz schön unter die Räder geraten.
Kommen wir gleich nochmal drauf auf die Rolle der Politik. Wir blicken erstmal so ein bisschen versuchen in die Zukunft zu blicken, auch anhand der Studie. Dort werden verschiedene Zukunftsszenarien aufgemacht und die Studienmacher sehen die Gefahr, dass sich eine Allianz bilden könnte zwischen den Ablehnenden dieser kleinen Gruppe, die aber eben besonders laut und politisch aktiv ist, und aus den Indifferenten und den Besorgten. Weil, so die Argumentation, die würden sich besonders bedroht sehen, weil sie einen niedrigeren sozioökonomischen Status ohnehin schon haben. Also weniger Einkommen, weniger Vermögen etc. Die Studienmacher schreiben von einem drohenden antiökologischen Backlash. Das klingt für mich jetzt so erstmal nach einem Problem von Klasse und Gerechtigkeit, weniger nach einem Klimathema. Wie sehen Sie das und was könnte aus Ihrer Sicht diesen antiökologischen Backlash noch aufhalten?
Also ich finde das ganz relevant, nach vorne zu stellen, dass ja auch aus anderen Gründen Menschen Sorge haben, ob ihr Haushaltsbudget noch ausreicht. Da sind wir nämlich in Politikbereichen, die überhaupt gar nichts mit der Klimatransformation zu tun haben, sondern mit Fragen der Vergütung, mit Fragen von den Kosten von Wohnraum. Also Mieten ist ja ein ganz weit verbreiteter Sorgefaktor ganz obendrin bei vielen, aber auch sowas wie Altersversorgung, werde ich noch genug haben? Gerade auch bei jungen Menschen, die nicht mehr so dran glauben, dass ihre Versorgung gesichert wird. Gesundheit und Bildung ist ja zunehmend auch das Gefühl, wenn ich nicht selbst zahlend noch drauflegen kann, wann komme ich dann noch an einen Termin oder in welche Schule können meine Kinder gehen? Das heißt, der Stress darüber, für was reicht mein Portemonnaie noch, kommt ja nicht aus der Klimatransformation, sondern er kommt aus anderen politischen Feldern. Und das heißt, dieser soziale Kontrakt, dieses Gefühl von, sind wir eine Schicksalsgemeinschaft, die sich auf den Weg macht, auch solche Strukturbrüche, da geht es ja auch um ein strukturelles Update zum Beispiel eines Rentensystems oder eines Gesundheitssystems oder eben die Frage, mit welchen Besitzverhältnissen wir Mieten tendenziell nach oben treiben. Wenn es sehr viele ausländische Investoren sind, die dafür Finanzrendite rausholen wollen, ist das anders, als wenn wir da genossenschaftliche Eigentumsstrukturen beispielsweise haben. Das sind alles Themen, da kann ich sehr breit in anderen Feldern die Voraussetzungen dafür schaffen, dass nicht die dann sehr stark diskutierte Veränderung von Preisgefügen, das wurde ja auch sehr stark in den Vordergrund gestellt, dass eine Bepreisung im Grunde genommen dann die Klimatransformation nach vorne treiben soll, dann habe ich natürlich Sorge, was kann ich mir noch leisten? Und deshalb sind die Fragen, wo kommt der Druck aufs Haushaltsbudget her und welche Prioritäten wollen wir politisch setzen, dass Menschen keine Sorge vor Zugang zu den Grundversorgungen bekommen müssen, wahnsinnig relevant. Und der zweite Punkt, die Ausgestaltung der klimapolitischen Instrumente in ihrer Verteilungswirkung auch immer anzuschauen, wissen wir auch, ist ganz, ganz wichtig, weil der Fairness-Charakter dort sehr ausgeprägt ist. Das heißt, die am meisten zum Problem beigetragen haben oder die jetzt die breitesten Schultern haben, sollten auch die meiste Verantwortung übernehmen. Das ist irgendwie logisch, wenn wir darüber nachdenken, was wir auch im Alltag für fair halten würden. Und da kann ich natürlich im Design, Thema Klimageld etc., war ja darauf ausgelegt zu sagen, wie können wir das eigentlich so gestalten, dass es sozial progressiv ist. Also diejenigen, die weniger beitragen und ein kleineres Haushaltsbudget haben, tendenziell sogar entlasten könnten durch einen CO2-Preis, den ich einsammle, aber dann pro Kopf zurückzahle.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Verantwortung auch der Politik für das Narrativ, auch für die Erzählung, aber tatsächlich auch für die faktische Ausgestaltung von Klimapolitik und Gerechtigkeit. Der Blick in die Bundespolitik sieht jetzt aber so aus, Robert Habeck hat sich vor kurzer Zeit verabschiedet mit der Aussage, ich zitiere frei, seine transformationsorientierte Politik ist nicht mehr gefragt. Bundeskanzler Merz, Wirtschaftsministerin Reiche setzen wieder mehr auf Gas, auf Kernfusion auch. Sie wollen weniger Solarförderung, weniger Windräder. Wir importieren im Moment so viel LNG-Gas wie nie zuvor. Und dazu kommen natürlich noch die rechten und rechtsextremen Akteure wie bei der AfD, die gezielt gegen den Klimaschutz mobilisieren. Frau Göpel, sehen Sie noch ausreichend politischen Willen und Konsens für Energiewende und Klimaschutz? Weil das ist ein Thema, was auch wirklich die Wirtschaft und die Wissenschaft hier sehr umtreibt.
Ja, unbedingt. Und das ist ja auch wichtig zu betonen, dass jetzt nicht mal aus der Energiewirtschaft viele dafür argumentiert haben, dass man das jetzt wieder in Frage stellen sollte. Also dieser Zickzackkurs, das höre ich überall aus der Industrie, wird von einem Großteil als viel schädlicher wahrgenommen, als zu sagen, da müssen wir jetzt durch und wir steuern ein bisschen nach. Also ist ja auch die Frage bei den EU-Berichtspflichten und so weiter für Nachhaltigkeit, will ich das jetzt alles wieder rückabwickeln und damit die Richtungssicherheit wieder kaputt machen, die ich aber brauche, also für Investitionspfade und so weiter. Die Diskussion fängt jetzt schon an, ob wir die Preiserhöhung des Emissionshandels in 2027 wirklich machen sollten oder nicht. Aber da haben sich ganze Geschäftsmodelle drauf verlassen. Und das heißt, dieses Hin und Her und Her und Hin, das kennen wir auch aus den psychologischen Studien, ist eigentlich schwerer, weil ich nicht weiß, wann lasse ich etwas los und wann gehe ich mit voller Investition in etwas Neues rein. Das heißt, diese Klarheit anstatt den Zickzackkurs wäre wahnsinnig wichtig. Und dann kann ich immer noch sagen, wir müssen jetzt kurz mal ein bisschen langsamer werden, weil wir eben diese massiven zusätzlichen Herausforderungen haben. Und da ist es ja auch relevant zu sagen, also wie gehe ich denn davon aus, dass wenn ich am Alten festhalte, also zurück zum Gas gehe, wir erinnern uns, wir haben vor 3 Jahren von Freiheitsenergien gesprochen. Also dass eine Unabhängigkeit von Gas als Brennstoff natürlich auch geopolitische Vorteile hat. Und wenn wir jetzt sehen, gerade auch aus den USA, wo viel des LNG herkommt, kam jetzt gerade ja eine Erpressung mit Katar zusammen, dass sie nicht wissen, ob sie diese Energielieferungen denn so beibehalten könnten, wenn die EU nicht anfinge, ihre Nachhaltigkeits-, in diesem Fall Lieferkettenauflagen, zurücknehmen. Das heißt, wir bleiben erpressbar, auch von ganz neuen Akteuren. Also da frage ich mich schon, ab welchem Punkt muss ich das Rechnen denn mal korrigieren? Inklusive, dass die Kilowattstunde Gas ja momentan die teuerste am Spotmarkt ist. Und wir wissen, dass es mit den Erneuerbaren, wenn ich die Netze entsprechend und die Speicher entsprechend investiere, dann auch günstiger wird, einfach weil ich den Brennstoff nicht mehr bezahlen muss. Die Sonne und Wind stellen das ja umsonst dann zur Verfügung. Ich muss einmal diese Infrastruktur aufbauen. Und je mehr ich das verschleppe, umso länger brauche ich natürlich, um ein insofern resilienteres und auch preisstabileres System der Energieversorgung in die Welt zu bringen. Letzter Punkt dazu, gab es eine Umfrage bei der Financial Times, auch bei Industrien. Die haben gesagt, für sie ist das ein Standortkriterium, wie weit auch Erneuerbare ausgebaut werden. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir in der Art, wie wir darüber sprechen, was wir uns leisten können und wie eine Kosten-Nutzen-Bilanz zustande kommt, in welche Fristigkeit geht das? Also bin ich gewillt, auch mittelfristig die Effekte einzurechnen? Und vor allem bin ich gewillt, diese Nebeneffekte von Sicherheit, nicht nur die Klimaveränderung, sondern eben auch die Klimaschäden, dann eben mit reinzunehmen. Und da werden die Kosten des Nichthandelns und des Verzögerns nie transparent gemacht. Und das ist einfach zunehmend schwierig, dann über beste Optionen überhaupt transparent diskutieren zu können.
Sie sitzen ja auch in diversen Beratungsgremien, haben viel mit Politikern und Politikerinnen zu tun. Wie oft mussten Sie da schon sagen, wir bleiben jetzt einmal dabei, bitte, und machen eben nicht mehr diesen Zickzackkurs und dieses Hin und Her?
Ja, im Prinzip ist das ja so vielleicht die Botschaft aus der Wissenschaft, dass sie viel lieber weiter an den Möglichkeitspfaden forschen würde. Also das macht einfach viel mehr Spaß zu sagen, guck mal, wenn wir den Schritt gegangen sind, dann gibt es diese Möglichkeiten, diese neuen Jobs können entstehen und da sind neue Geschäftsmodelle, die wir dann aus der Nische und aus so einem Leuchtturm dann in die Verbreitung gewinnen können und damit auch wieder einen gewissen Stolz und eine Idee von, ha, da gehen wir hin und nicht nur, oh, das geht alles kaputt. Also der ganze Diskurs ist ja momentan auch ganz schwierig, um irgendwie Lust zu haben, mitzumachen und daran zu glauben, dass Deutschland auch eine gute Zukunft gestalten kann. Und jetzt in so Watchdog-Position gedrängt zu werden, ist da eher unangenehm. Also immer zu sagen, das stimmt doch so nicht und was ihr behauptet, da fehlt doch ein Teil der Gleichung und da wird im Grunde genommen was zurückgedreht, was eigentlich schon sinnvoll gestartet ist. Das ist eine sehr undankbare Position. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir brauchen die Wirtschaft selbst. Also ist schwierig, aber die Kräfte in der Wirtschaft, die genau sehen, was die Vorteile sind. Es gibt ja auch Berichte aus der EU, der Draghi-Report zur Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise, die aufzeigen, wie in dem Kontinent Europa durch eine Clean Industrial Act, also eine saubere Industriestrategie, auch wieder Wettbewerbsvorteile entstehen können. All diese Themen werden nie öffentlich als Referenzrahmen genannt. Und deshalb brauchen wir das von der Wirtschaft viel stärker, von denjenigen, die wirklich sehen, was verlustig geht, wenn wir jetzt nicht weiter konsequent weitermachen. Und das ist schwierig. Also diese Rückmeldung ist häufig, wir sind ja nicht politisch. Und diejenigen, die sie aber nicht wollen, die Veränderungen sind natürlich sehr laut und haben überhaupt kein Problem damit, sich dann mit auch politisch zu verhalten. Und deshalb ist immer wieder unser Appell, jetzt gerade sich nicht zu melden und nicht einzumischen, ist genauso politisch. Weil ich dann ja so tue, als wäre es in Ordnung, das auch wieder zurückzudrehen.
Jetzt haben Sie sich ja schon immer auf die Brust geschrieben, sozusagen, Sie sind diejenige, die Möglichmacherin sein will oder das aufzeigt, was wir vielleicht doch beeinflussen können, was positiv ist und wo die Vision ist. Wir haben beide keine Glaskugel, aber wenn wir jetzt mal kurz noch in die Zukunft schauen, was macht Ihnen denn Hoffnung, dass wir es als Gesellschaft vielleicht doch noch hinbekommen, eine klimafreundliche Umgestaltung von unserem Leben, unserer Wirtschaft, unseres Daseins allgemein hinbekommen? Und wie würde sich das aus Ihrer Sicht dann eben auch auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft auswirken?
Also erstmal ermutigen mich solche Umfragen wie die, die wir heute besprochen haben, natürlich kolossal, weil wenn man sich überlegt, dass eine klare Mehrheit weiter sagt, wir haben das verstanden, warum hier zu handeln absolut notwendig ist, obwohl es so runtergeschrieben wird und obwohl dazwischen offensiv eine Kampagne dagegen gemacht wird, dann ist das doch erstmal total dankbar, dass die Deutschen sagen, nö, also was wir verstanden haben, haben wir verstanden, das lassen wir uns auch nicht so schnell ausreden, das finde ich super. Und dann habe ich die Erfahrung, dass bei vielen genau dieses Momentum der Sorge, die anderen wollen das nicht mehr, ganz stark im Vordergrund steht. Das sehen wir auch in anderen Umfragen, dieses Sorge vom Egoismus. Also wenn die anderen nicht wollen. Und ein Wunsch nach Gemeinwohlorientierung, gerade bei Unternehmensentscheidern, aber auch in der Politik. Und das ist ja eine Riesenchance, wenn wir jetzt gerade sagen, wir haben ein Problem mit viel Polarisierung, zu sagen, die Mitte definiert sich dadurch, dass sie wirklich wirkungsorientierte Politikvorschläge macht, die auf diese gesellschaftlichen Ziele einzahlen. Und dann eben auch entsprechend bilanziert und kommuniziert. Guck mal, wir haben, das hatte die Zeit eine Zeit lang, bei dem Energiewende-Monitor, wir haben das geschafft, so viel zuzubauen. Und wir haben inzwischen die Kilowattstunde wieder runter. Das wird ja im Moment auch wieder totgeredet. Also Herr Habeck hatte am Ende seiner Legislaturperiode den Industriestrompreis ja wieder auf dem gleichen Niveau wie davor, obwohl da inzwischen ein Angriffskrieg war. Aber er kann ja nicht zaubern und sagen, ich mache den jetzt niedriger als das, was ich von der Merkel-Regierung geerbt habe. Also da passiert ja ganz viel Blame Game, anstatt zu sagen, lasst uns doch gucken, wie wir vorwärts kommen. Und dann lasst uns einen Finger dahin zeigen oder eine Scheinwerfer ausrichten, welche Akteure haben dazu beigetragen. Und dann kommen wir auf den ganzen Hidden Champions-Teil in Deutschland. Wir haben ja ganz viele Zulieferer und Anbieter für Spezialteile und so weiter, eben auch für die klimatechnologische Entwicklung. Und dann entsteht, glaube ich, auch wieder so eine Machbarkeitsthematik. Und ich erfahre das ganz, ganz stark. Also je mehr wir einen Fokus drauf legen, guck mal, das ist dein Anteil, das ist die Wirksamkeit, hier kann jeder Einzelne von uns mitmachen und vor allem darüber sprechen, dass das Thema überhaupt nicht weg ist, sondern gerade ein bisschen schwieriger ist, aber natürlich Teil der Zukunft ist, in die wir uns aufmachen wollen. Umso mehr stecken wir andere wieder an und sind bei dem Thema, wie kommen wir aus der pluralistischen Ignoranz in die pluralistische Relevanz. Das ist ein Ziel, da halten wir dran fest. Und hier ist mein Beitrag und komm, zeig mir doch dein.
Maja Göpel, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit und das Teilen Ihres Wissens. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.